Friede sei mit euch. Liebe Gemeinde, haben Sie noch diese wunderbare Geschichte von der Brotvermehrung im Ohr? Können Sie sich diese riesige Menschentraube da am See Tiberias vorstellen? Massen von Menschen, vielleicht wie hier in Berlin bei der Silvesterparty am Brandenburger Tor. Tausende und Abertausende, die sich in diese elektrisierende Mischung aus Flashmob und Pilgerreise haben hineinsaugen lassen. 5000 Männer zählt das Johannesevangelium, patriarchal, wie damals immer und heute noch viel zu oft üblich. Und wenn man jetzt nur sehr zurückhaltend die Frauen und die Kinder mitzählt, da sind da mindestens 10, 15, 20.000 Menschen am Wasser versammelt, um wenigstens einen einzigen Blick auf diesen Jesus zu erhaschen. Begeistert hängen seine Fans an Jesu Lippen, wollen nichts von dieser besonderen Performance verpassen. Vielleicht muss man sich das so vorstellen wie das Konzert ihrer Lieblingsband. Da sind Tausende und Zehntausende von Menschen zusammen, verbunden durch die Begeisterung für diese Musik. Das verbindet. Und sie fühlen sich mit einem Mal ganz im Kontakt mit Menschen, die ihnen sonst völlig fremd sind. Sie tanzen, sie singen. Und die Begeisterung vermittelt ihnen das Gefühl, zu einer großen Gemeinschaft zu gehören. Und vielleicht erahnen sie auch, dass es da eine Menge Sehnsüchte gibt, die sonst nicht sichtbar werden, die gut getarnt sind und die sie vielleicht sogar mit den anderen teilen. So ähnlich stelle ich es mir vor, dass es der Menge dort am See Tiberias ging. Die Menschen wollen keines der Worte Jesu verpassen. Sie saugen Jesu ungeheure Präsenz in sich auf, seine ansteckende Lebendigkeit, und vergessen darüber völlig Raum und Zeit. Und irgendwann ist es Abend, alle sind hungrig und durstig, aber es ist inzwischen so spät geworden, dass weder das Geld, die 200 Silberlinge, noch die Zeit reichen, um etwas zu essen zu besorgen. Deshalb lassen die Tausenden sich im Gras nieder. Jesus spricht ein Dankgebet. Und dann teilen sie schlicht das, was sie haben. 5 Gerstenfladen und 2 Fische. Und witzigerweise sind das Lebensmittel, die ein kleiner Junge bei sich hat, einer von denen, die bei diesen 5000 Männern überhaupt nicht mitgezählt worden sind. Und ich stelle mir vor, da gibt es auch noch das kleine Mädchen, das die Weintrauben in ihrem Rucksack hat, und die Frau, die die Oliven eingepackt hat, und die vielen, vielen anderen, die das ihre dazu tun, damit ein Wunder geschehen kann. Sie teilen diese kleinen Rationen, auch diejenigen, die ganz wörtlich in der antiken Gesellschaft nichts zählten und trotzdem dazu taten. Und dann erleben sie ein Wunder Jesu. Sie essen und reden, sie trinken und teilen und erleben eine verblüffende Tischgemeinschaft mit Menschen, die ihnen bis dahin völlig fremd gewesen sind. Die Kinder springen zwischen den Menschen herum und langsam senkt sich die Dunkelheit über das Seeufer. Gesprächsstoff gibt es mehr als genug nach den provozierenden Reden, die dieser Jesus von Nazareth gehalten hat. Sie erleben etwas Unverhofftes, etwas völlig Verblüffendes. Ganz großes Kino, würden wir heute vielleicht sagen. Statt karger Speise Überfluss und Fülle, statt der allzu gewohnten Einsamkeit eine unverkrampfte und fröhliche Gemeinschaft, statt mutlosen und oft auch allzu anstrengenden Alltagstrotz vitalisierende Ermutigung und Stärkung. Dieser Jesus, das ist ihr Held, ihr Guru, ihr charismatischer Führer. Da sind sich alle Teilnehmenden an diesem himmlischen Picknick an diesem Abend einig. Und Jesus selbst, Dieses ganze Bohai, dieses Gewese, diese Massen von Menschen, dieser Kult um seine Person, das wird ihm zu viel. Sein Impuls? Nur weg von hier. Bevor diese begeisterten Menschen noch auf die Idee kommen, ihn zum Brotkönig zu krönen. Er entzieht sich der Masse, er verschwindet ganz unauffällig und am nächsten Tag suchen ihn seine Fans lange und vergeblich. Endlich finden sie ihn irgendwo am anderen Ende des Sees in Kapernaum. Und da setzt unser Predigttext ein. Da sprachen sie, die vielen Menschen, zu Jesus: Was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht: Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Liebe Gemeinde, ist das nicht erstaunlich? Am Tag zuvor, am Abend zuvor, haben diese Menschen noch diese wunderbare Speisung der mehr als 15.000, 20.000 Menschen erlebt und waren selbst gegen alle eigenen Erwartungen satt geworden. Und wenige Stunden später murren sie nicht anders als ihre Väter in der Wüste, nörgeln und nölen und sagen: Was tust du, Jesus, eigentlich für ein Wunder, damit wir dir glauben können? Was wirkst du überhaupt? Das wirkt schon fast ironisch, dieses nimmersatte, gierige Einfordern eines Zeichens als Unterpfand für die Glaubwürdigkeit dieses Messias. Sie wollen ein Wunder, damit sie sicher sein können, dass dieser Jesus etwas Besonderes ist. Und die kunstvolle Erzählung im Johannesevangelium hält in einer einzigen winzigen Momentaufnahme fest, wie nichtig und wie flüchtig solche Wunder sind, dass sie nicht einmal einen halben Tag lang halten. Die Menschen haben das spektakuläre Wunder von gestern Abend schon vergessen. Als ob sie nicht selbst diese Gerstenbrotfladen gegessen und die Fische geschmeckt hätten. So schlecht ist manchmal das Gedächtnis von Menschen für die Wunder, die auch zu unserem Leben gehören, für die Zeichen, die es auch in unserem Alltag schon gegeben hat. Dennoch hartnäckig und, ich muss sagen, bibelkundig scheinen diese Fans Jesu, ihn nicht so schnell gehen lassen zu wollen. Sie erinnern Jesus an ein spektakuläres Wunder der jüdischen Vergangenheit, an das große Manna-Wunder. Kann er so etwas auch? Kann er sie alle Tage mit Lebensmitteln versorgen, wie Mose das während der Wüstenwanderung mit ihren Vorfahren gemacht hat? Manna und Wachteln statt Hunger, dieser uralte Menschheitstraum, gebratene Wachteln, die mir in den Mund fliegen, der große Lottogewinn, einmal für alle Male ausgesorgt? Jesus lässt sich auf diese provozierenden Fragen nicht ein. Stattdessen setzt seine Antwort mit einem zweimaligen, sehr kräftigen Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch ein. Jesus stellt klar, dass es nicht Mose war, der diese Wunder gewirkt hat, sondern Gott selbst. Jesus verweigert wieder konsequent die Rolle des Zauberers, die Rolle des spektakulären Supermanns. Er wird sie nicht mit Wonderbread, mit Fast Food, mit gebratenen Wachteln versorgen. Das wird er nicht tun. Das mag eine wunderbare, anziehende menschliche Fantasie sein, aber das ist nicht seine Aufgabe. Er spricht die Anwesenden stattdessen auf etwas viel Existenzielleres an. Er fragt sie nach ihren tatsächlichen, tiefen Bedürfnissen. So wie Jesus gestern am See Genezareth den Menschen ihren körperlichen Hunger gestillt hat, so bietet er ihnen heute an, ihren seelischen Hunger zu stillen. Dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Wenn Sie in den Bibeltext schauen, entdecken Sie, dass mitten in der Rede Jesus die Zeitform ändert. Die alte Geschichte vom Manna kommt in der Vergangenheitsform daher. Das war damals. Das hat Gott für ihre Vorfahren getan. Aber was Gott heute zu geben hat, das unterstreicht er mit der Gegenwartsform. Natürlich lebt der Glaube aus der Vergangenheit, aus den Traditionen, aus den wunderbaren Erfahrungsberichten der Bibel, aus dem, was die Menschen vor uns mit Gott erlebt haben. Aber der Dreh- und Angelpunkt für uns persönlich, das ist das, was heute geschieht. Das ist die Frage, ob wir heute in Kontakt kommen mit unserem Leben, mit unserem Alltag, mit unserer Geschichte, mit diesem Gott. Und deshalb hier das Präsens. Was gibt es hier an Kontakt zu finden für uns hier im Dom heute am 6. August 2019? Ich zitiere noch einmal den Bibeltext. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Vielleicht, liebe Domgemeinde, sind wir hier heute Morgen gar nicht so weit entfernt von den Menschen damals am See Tiberias. Unsere Fragen mögen andere sein. Unsere Weltsituation ist ganz sicherlich eine völlig andere. Wir wissen als Heutige sehr genau, dass unsere Situation hier im reichen Nord- und Westeuropa ganz viel zu tun hat mit der Brotlosigkeit an anderen Orten der Erde. Dass wir verbunden sind mit den Menschen im Kongo oder im Sudan, denen Brot, Reis oder sauberes Wasser verwehrt ist. Und wir wissen, dass wir nur gemeinschaftlich einstehen können für eine gerechte Verteilung der Lebenschancen aller Menschen auf diesem Planeten. Und weil wir das wissen, spüren wir den Ernst dieser Geschichte, dieses Speisungswunder Jesu und seine Worte über das Brot als einen ganz bewussten Blick auf uns und auf unsere Situation heute. Wir verstehen, es gibt die Notwendigkeit dieses Teilens, von dem das Johannesevangelium spricht. Es gibt die Notwendigkeit des Abgebens, des Verzichts, der Nachhaltigkeit, des bewussten Konsums. Nicht anders als damals am See Tiberias. Und dieser Gewinn an Leben macht nicht nur die Bedürftigen irgendwo auf dieser Welt satt, sondern er betrifft auch uns und macht uns reicher. Wir gewinnen ein glücklicheres, ein gerechteres, ein friedlicheres Leben auf dieser Erde zurück. Und gleichzeitig tue ich mich heute genauso schwer wie diese Menschen dort am See, diese Massen, um wirklich zu verstehen, dass ich in der Lebensschule Jesu neben diesen materiellen Teilen, neben dieser unbedingt überlebenswichtigen Ethik des gemeinsamen Lebens auf diesem Planeten Erde auch noch etwas sehr Persönliches und Existenzielles hier lernen kann. Ich erfahre bei Jesus, wie ich meinen tiefen Lebenshunger und wie ich meinen unbändigen Lebensdurst stillen kann. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wo dieser tiefe Hunger und dieser existenzielle Durst der Seele sich in Ihrem Leben rühren mag, wo Ihnen die Seele vor Hunger knurrt. Ob es einsame Stunden sind, in denen Sie schlaflos in Ihrem Zimmer liegen, auf Ihr eigenes Leben zurückblicken und denken, kann das wirklich schon alles gewesen sein? Ob sich Ihnen angesichts von Tod und Krankheit und Sterben, von den vielen Abschieden, die zu einem Leben gehören können, die Frage stellt, wie sie dieses so begrenzte und verletzliche Leben bis zum Schluss mit Leben füllen können, wie sie lebenssatt werden können. Manchem knurrt die Seele auch mitten in einem gut geschmierten Alltag, mitten in scheinbar großer äußerer Zufriedenheit. Auch da kann sich unverhofft die Frage stellen, wie eigentlich unser Leben zu leben wird. Ob es neben all dem, was es zu erledigen und zu arbeiten und zu tun gibt, nicht auch noch ganz vieles gibt, was ich fühlen will, was ich erfahren möchte und was ich verstehen will. Vielleicht ist es auch ein unverhoffter Augenblick von Glück und von Dankbarkeit, der Ihnen vor Augen führt, so rund und so ganz kann sich Leben auch anfühlen. Als die Menschen in Kapernaum die Worte Jesu hören, heißt es in der Bibel, sie spürten, dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Und die Menschen sprachen zu Jesus, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Alle Zeit solches Brot. Was für eine eindringliche und anrührende Bitte. Was würde der Glaube in unserem Leben bewirken? Ich glaube, kein Verstummen unserer Sehnsucht, keine totale Befriedigung unseres Hungers. Vielleicht werden wir sogar noch empfindsamer, werden uns des Mangels eher schmerzlich bewusst. Jesus sagt, ich weiß, dass du Hunger hast. Ich kenne deinen Durst. So bist du von Gott geschaffen und von ihm gewollt. Du brauchst deine Bedürftigkeit, deinen Hunger, deinen Durst nicht zu verstecken. Aber du brauchst daran auch nicht zugrunde zu gehen. Lausche auf deine Sehnsucht und höre in ihr meine Stimme, die Stimme, die dich zu mir ruft und die dich zum vollen Leben führt. Liebe Gemeinde, wir werden gleich in diesem Gottesdienst wieder einmal zum Abendmahl eingeladen. Wir sind eingeladen zu diesem Gemeinschaftsmahl, in dessen Mitte neben dem Kelch allzeit solches Brot gereicht wird. Brot, das wir mit den vielen Fremden hier im Dom teilen, nicht anders, als es die Menschen damals am See Tiberias getan haben. Diese Einladung Jesu Christi im Abendmahl gilt uns allen. Mit unserem Durst, mit unserem Hunger, mit unseren gut versteckten Bedürfnissen und mit unseren Sehnsüchten. Dieses Brot gilt denen unter uns, die mit gebrochenem Herzen hier sitzen, und sie gilt denen mit zerschlagenem Lebensmut. Sie gilt aber auch den Lebensfrohen und den Glücklichen. Jesus bietet sich uns im Abendmahl selbst an. Er will uns speisen mit Lebensmut und tiefem Vertrauen, mit Versöhnungskraft und mit Hoffnung für unser Leben und für diese Erde. Im Abendmahl erleben wir, dass Jesus Christus unseren tiefen Hunger und unseren Lebensdurst stillen kann. Alle Zeit solches Brot, heißt es im Johannesevangelium. Alle Zeit. Für mich heißt das, Jesus ist das Brot für Zeit und Ewigkeit. Er macht meine Seele satt in glücklichen und in schweren Zeiten. Im Leben und im Sterben, in Zeit und Ewigkeit. Lassen Sie uns deshalb gemeinschaftlich dieses Abendmahl feiern und uns heute von Jesus Stimme einladen. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nimmermehr dürsten. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.